Servus zur ersten Folge und das gleich mit drei Gästen. Seid gespannt, wir gehen rein.
Herzlich willkommen beim Stammtisch mit Beppo Guanciale. Der Stammtisch ist ein echtes Kulturgut. Ein offener, runder Tisch für jede Generation und jede Schicht. Hier wird leidenschaftlich diskutiert und hier wird's auch mal laut. Am Ende wird sich immer vertragen und bei einem frisch gezapften angestoßen. Genau deshalb holen wir Menschen mitten aus dem Leben an unseren Tisch. Wir lassen sie über ihren Alltag, ihre Sorgen und Freuden erzählen. Wir versuchen dort Diskurs herzustellen, wo es heutzutage schwierig geworden ist, noch anständig miteinander zu sprechen. Möglichst ohne Schubladen und Vorurteile. Also schnapp dir ein Getränk und setz dich dazu. Zum Wohl.
Ja, ich hatte schon lange vor, einen Stammtisch-Podcast zu machen. Der heutige Anlass ist leider ein trauriger. Wir treffen uns heute, ja, weil vor 3 Monaten eine unserer Mitarbeiterinnen, Ruki, abgeschoben wurde. Von heute auf morgen wurde sie unserem Betrieb entrissen, obwohl sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag hatte und bereits 10 Jahre in Deutschland war und auch schon 6 Jahre bei uns gearbeitet hat. Für uns war das damals ein harter Schlag und vollkommen unverständlich. Wir werden im Laufe dieses Gesprächs noch weiter auf die Situation mit Ruki eingehen. Treffen uns heute aber hauptsächlich, um allgemein über die Abschiebe- und Migrationspolitik zu sprechen. Ich verlinke euch noch weitere Stories und Beiträge zu Ruki in den Shownotes. Ich sitze heute mit 3 Leuten in der Runde, und zwar mit Toni Schubal, mit Abdulli Saidi und mit Monika Hermann-Sanu. Toni Schubal, du bist Landtagsabgeordneter, rechtspolitischer Sprecher der Grünen in Bayern. Du bist einer der lautesten politischen Kritiker der bayerischen Staatsregierung und ihrer Abschiebepraxis. Du forderst pragmatische, menschliche Lösungen für gut integrierte Flüchtlinge. Toni, ganz kurz. Du bist einer der größten Supporter aus der Politik beim Fall von Ruki gewesen. Woher kommt es, dass du dich für diese Thematik so einsetzt?
Ja, ganz klar, weil man wenn es ungerecht ist und wenn es zum Schaden des Landes ist und der Menschen, dann muss man sie einsetzen.
Wir haben das sehr zu schätzen gewusst, weil es tatsächlich auch sehr wenige Menschen aus der Politik gab, die so viel auch Online-Präsenz etc. und Unterstützung geliefert haben wie du. Deshalb von uns nochmal vom ganzen Team auch ein großes Dankeschön. Der zweite Gast ist Abdulli Saidi. Du bist für uns heute der lebende Beweis für diesen Systemfehler. Du kamst als Geflüchteter aus Gambia und hast hier eine Ausbildung als Dachdecker angefangen. Ein absoluter Mangelberuf in Deutschland. Dann wurdest du ausgewiesen, weil du deine Theorieprüfung nicht bestanden hast. Und das, obwohl dein Chef dich eigentlich weiter gebraucht hätte und auch weiter arbeiten hätte lassen. Das Ganze nur, um Monate später durch ein unfassbar aufwendiges Visumverfahren für eine erneute Ausbildung allerdings zum Lagerist wieder nach Deutschland zu dürfen. Abdulli, ganz grundlegend gefragt, wie geht's dir aktuell nach all dem, was du durchmachen hast müssen, und fühlst du dich in Deutschland eigentlich noch willkommen?
Ja, ich fühle mich in Deutschland. Ganz gut, und für mich, ich habe das bei mir in meinem Heimatland, habe ich keinen Beruf gehabt. Und dann bin ich, ja, ich habe ein bisschen etwas gelernt. Ich habe Dachdecker gelernt, was in Passau war, Kriegen. Und dann für mich, die Theorie war für mich ein bisschen schwierig. Und ich konnte das die Prüfung nicht schaffen. Und dann ich habe 2-mal das gemacht. Dann ich habe weitergearbeitet. Und dann der Chef hat gesagt, die Stadt hat gesagt, ich soll zu meinem Heimatland einreisen und Visum nachholen, damit ich kann wieder in Deutschland einreisen.
Und jetzt bist du wieder da. Wir werden auch noch auf den genauen Ablauf von deiner Ausbildung und wie das alles gelaufen ist, warum eine nicht bestandene Theorieprüfung dazu geführt hat, dass du nicht bleiben durftest, obwohl man dich gebraucht hätte, weiter eingehen im Laufe des Gesprächs. Mein dritter Gast heute ist Monika Hermann-Sanu. Du bist die Koordinatorin und Mitgründerin der Unternehmerinitiative Bayern und kämpfst unter dem Motto Bleiberecht durch Arbeit gegen den bürokratischen Irrsinn. Du vertrittst mittelständische bayerische Unternehmen und siehst jeden Tag, wie viele Steine den Unternehmern und vor allen Dingen auch den Migrantinnen in den Weg gelegt werden. Monika, was war damals für dich der konkrete Beweggrund, diese Initiative überhaupt zu gründen, und wie kam es zu diesem Zusammenschluss?
Also ursprünglich komme ich aus Kaufbeuern und da ist unser Familienbetrieb ansässig, der aber in ganz Schwaben verbreitet ist. Und ich habe damals einen jungen Mann gehabt, der auch abgeschoben hätte werden sollen. Der hatte schon einen Ausbildungsvertrag in unserem Betrieb. Und außerdem haben andere Betriebe in Kaufbeuern gerade innerhalb von einer Woche auch ihre Arbeitskräfte verloren. Das Ausländeramt hat bei denen angerufen, ja, Herr So-und-so kriegt keine Verlängerung seiner Arbeitserlaubnis mehr. Er ist ab sofort, sprich 12.30 Uhr, zu entlassen. Und wir haben uns mehr oder weniger zufällig, würde ich sagen, haben sich diese verschiedenen Akteure getroffen. Und dann haben wir gesagt, erstmal in Kaufbeuern, wir versuchen da Bewegung in die Sache zu bringen. Und später haben wir uns Unternehmerinitiative Bayern Bleiberecht durch Arbeit genannt und versuchen, für ein Bleiberecht durch Arbeit einzutreten gegen die, sagen wir mal, Zermürbungstaktik gegenüber Betrieben und Flüchtlingen und helfen Betrieben auch praktisch.
Das heißt, du hast am eigenen Leib erfahren müssen, wie dieser Bürokratie-Dschungel quasi vor einem steht und unüberwindbar scheint und dass man einfach sich auch oft gerade als Unternehmer, Unternehmerin alleingelassen fühlt mit dem Thema und auf jeden Fall Hilfe braucht und sei es nur durch einen Zusammenschluss und einen Austausch, weil zu wenig Hilfe da ist. Damit würde ich gerne zu meiner ersten Topic auch gleich kommen und zwar den Ausländerämten. Bei Ruki war es ja so, dass sie wegen ihres Proxy-Passes, also einem sogenannten Stellvertreterpass, abgeschoben wurde, der quasi besagt, sie war nicht vor Ort in Sierra Leone, sie hätte laut Amt wieder zurückreisen müssen, um sich dort einen Pass zu holen, was man als normaler Mensch absolut absurd findet, dass von einem Geflüchteten erwartet wird, er soll in das Land zurückreisen, aus dem er geflohen ist, um sich dort ein Dokument zu holen. Sie hat sich dann eins schicken lassen, also einen Pass, den sogenannten Proxy-Pass, und der wurde von den Ämtern nicht anerkannt. Es gibt viele Anwälte, karitative Helferinnen und Menschen, die in dem System arbeiten, die aber genau wissen, dass es Ämter gibt, die diese Proxypässe akzeptieren. Es gab auch Zeiten, wo die Ämter sogar geraten haben, bei diplomatischen Schwierigkeiten sich diese sogenannten Proxypässe zu besorgen. Und das weist ja auch immerhin auf den Ermessensspielraum der Ämter. Ich habe das Gefühl, dass diese diplomatischen und bürokratischen Ungereimtheiten auf den Schultern der Betroffenen ausgetragen werden und nicht als Aufgabe der Politik oder des Amtes gesehen werden. Toni, wie kann es denn sein, dass die Praktiken der Ämter hier so weit auseinandergehen?
Ja, also gut, sie gingen weit auseinander, weil es nicht so einheitlich von oben geführt werden, sondern halt einfach dezentral verteilt sind und das halt leider manchmal wahrscheinlich eine Frage der Person ist, die dort arbeitet. Und man hat das Gefühl, dass diese Vorgabe von oben, dass man sagt, wir wollen so viele abschieben, wie es irgendwie geht, irgendwo unten auch ankommt, im Sinn von, wir legen das Ermessen jetzt oder wir wenden das Ermessen so an, dass es im Zweifel zu einer Abschiebung kommt. Und das ist halt das, was wir am stärksten kritisieren, dass man dann immer den Einzelfall anschaut und sich überlegt, was ist die bessere Lösung, sondern dass man diese, es ist keine Weisung von oben oder so, aber so diese Erwartungshaltung vom Innenministerium sozusagen, von der Politik, schaut, dass die Zahlen hochgehen und dann haben wir halt die Situation, die wir haben.
Das ist ja das Gefühl, was viele auch haben, dass eben die Politik von Merz, Söder, Dobrindt und Co. Diese Abschiebezahlen zu fordern, ja auch eine Art Strategie ist, um AfD-Wähler zurückzugewinnen und das sich natürlich auch irgendwie bis nach unten in die Ämter durchboxt, wie du selber gerade gesagt hast. Da reden wir später auch nochmal genauer drüber. Für mich ist es auch irgendwie oft ein grundlegendes Problem, dass ja die Menschen in einem Ausländeramt einfach von einem x-beliebigen anderen Amt oft einfach hinversetzt werden. Also dass jemand, der im Ausländeramt sitzt, davor vielleicht im Bauamt war und eigentlich dann keinerlei Qualifikationen oder Zusatzschulungen erlebt, um das Ausländeramt erfüllen zu können. Also man könnte ja viele Schulungen machen wie Antirassismus, interkulturelle Kompetenz, Traumabewältigung, Sprachkenntnisse etc. Wir in Passau haben nicht mal eine Telefonhotline. Also weder ich als Arbeitgeber noch der Anwalt noch die Agentur für Arbeit kann beim Ausländeramt anrufen. Es gibt nur Schriftverkehr. Das ist ja ein komplett strukturelles Problem, was da auch vorherrscht. Und man spricht da ja auch immer von fehlenden Menschen, fehlenden Geldern etc. Wie könnte man denn da vorgehen, um das Ausländeramt besser zu unterstützen?
Also ich glaube, es hat mit der politischen Kultur zu tun. Wenn ich Migranten als Problem sehe, dann gehe ich anders damit um, als wenn ich es als Chance sehe. Man würde als Staat mit seinen Bürgern so nicht umgehen.
Ja.
Da würde man dann das Amt anders ausstatten, irgendwie serviceorientierter sein und so weiter. Und gerade im Ausländerbereich baut man teilweise bewusst Bürokratie auf, um es schwieriger zu machen. Macht die Regeln umständlicher oder baut Hürden ein, weil man Migration als Problem sieht, das man eindämmen möchte und die Leute loswerden möchte. Und das ist, glaube ich, das Problem. Ob ich das jetzt mit mehr Geld ausstatte oder die bessere Schule oder sowas, ich glaube, es geht um die Kultur in diesen Ämtern, dass ich klarstelle, um was geht's uns eigentlich und dort sage, es geht hier um Menschen und das muss ich, die muss ich so behandeln von dem, wie ich auf sie zugehe und mit ihnen umgehe, wie wenn es ganz normale Bürger in unserem Land wären, die würde man ja auch nicht so behandeln.
Absolut, ja. Die Sache, die dadurch ja auch entsteht, ist, wir brauchen diese Menschen ja und haben dadurch auch einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden. Auf den kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Was ich auch erlebt habe im Falle Ruki jetzt, ist, dass viele Beamtinnen ja auch nicht zufrieden sind mit dem System, wie es läuft. Also es gibt natürlich auch schwarze Schafe, aber natürlich auch Menschen, die dort sorgfältig und gut arbeiten möchten. Der Beamte oder die Beamtin per se ist ja auch nicht schuld an irgendwas. Aber ich habe auch von Grenzfahndern in Passau hier und Polizisten oft das Feedback bekommen, dass sie nicht zufrieden sind mit dem, wie die Abschiebepolitik hier gerade läuft und wie ihr Arbeitsalltag dementsprechend auch aussieht. Aber sie haben ja nicht die Möglichkeit, öffentlich darüber zu sprechen, weil wer verbeamtet ist, ich kenne es bei meiner Frau, die ist Lehrerin, die darf auch nicht in ihrer Funktion als Lehrerin auf eine Demo gehen und dort sprechen. Sie darf privat auf die Demo gehen, aber sie kann sich nicht hinstellen und sagen, ich bin Lehrerin und deswegen finde ich es blöd, dass der Herr Söder jetzt möchte, dass wir alle die Bayernhymne singen.
Ich bin mir nicht sicher, warum darfst du es nicht?
Das steht in der Verfassung, sage ich, es ist jetzt das falsche Wort, dass sie unterschreiben muss quasi. Also sie muss ja auf die bayerische Verfassung quasi schwören und sie hat sie muss unterschreiben, dass sie kein Recht zur Demonstrationen hat. Also nicht in ihrer Funktion als Lehrerin. Sie darf auf die Demonstration gehen, als Privatperson, aber nicht in ihrer Funktion als Lehrerin.
Ja, weil sie politisch neutral sein muss.
Genau,
sie muss insofern politisch neutral sein. Ja gut, aber sie kann trotzdem als Lehrerin die Arbeitsumstände in ihrer, also sie muss ja ihre Interessen vertreten können. Insofern wahrscheinlich schon, aber sie konnte jetzt nicht als Lehrerin gegen Abschiebungen demonstrieren. Aber sie müsste schon für die Zustände im Lehrerberuf demonstrieren können müssen. Also
darf sie in privater Natur eben. Aber sie könnte jetzt auch nur intern halt mit ihren Kolleginnen besprechen, ich möchte jetzt das und das vielleicht ändern, könnten wir das irgendwie an die Obrigkeit tragen, dass das vielleicht nicht so cool ist etc. Aber eigentlich musst du dich ja der Politik des Kultusministeriums da stellen und dem, was sie vorhat mit dem Lehrberuf. Aber da driften wir jetzt ein bisschen ab. Ich habe im Endeffekt nur auch ein Mensch aus dem Ausländeramt dürfte ja auch nicht öffentlich jetzt demonstrieren. Wir haben ja selbst auch eine Demo abgehalten in Passau über die Abschiebepolitik und da dürfte jetzt nicht der Chef vom Ausländeramt oder einer, der da arbeitet, sich auch hinstellen in öffentlicher Funktion und dagegen demonstrieren. Und das halte ich für höchst fragwürdig und tatsächlich sogar für höchst undemokratisch, weil ja die Menschen, die in diesem System arbeiten und das tagtäglich erleben und dort auch was bewirken und auch die meiste Einsicht in das Thema haben und die in den Berufsalltag eigentlich nicht öffentlich sich dazu äußern dürfen. Müssen wir da das Beamtentum oder auch die Demokratie, die dahinter stecken sollte, mal hinterfragen?
Also ja, Grundsätzlich schon. Also wir haben aus gutem Grund ein Beamtentum und das muss gut ausgestattet sein und das schätze ich auch. Und die haben natürlich Loyalitätspflicht, aber die haben die Loyalitätspflicht nicht gegenüber dem Minister oder dem Ministerpräsidenten, sondern gegenüber dem Freistaat Bayern oder der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung. Und natürlich erwartet man von einem Beamten, dass er erst am intern vorangeht und sagt zum Vorgesetzten oder dann die nächste Stelle und so weiter, dass man das dort regelt und nicht nach außen bringt. Aber es ist, muss natürlich möglich sein, dass ich sage, ich habe jetzt das Bedürfnis, einen Missstand öffentlich zu machen, weil das ein Problem ist. Und das funktioniert über den normalen Zug nicht. Es tut sich nichts, also muss es öffentlich machen können. Es wohnt ein bisschen nur so dieser Gedanke dahinter, dass der auf Schmutz hinweist, der Nestbeschmutzer sei. In Wirklichkeit ist der ja nur der das Problem erwähnt und lösen möchte. Und der ist dann der Nestbeschmutzer. Also es müsste eigentlich die Regierung sehr dankbar sein für jeden, der Missstände aufdeckt. Und absolut, beseitigt haben möchte, weil dann wären wir besser. Absolut. Aber wenn wir schon gut sind, können wir immer besser werden.
Gerade wirkt es eher so, als wie du es auch angesprochen hast, würde das System sich halt immer selber schützen. Genau. Und lieber sagen, okay, wir versuchen es intern, was aber immer abhängig dann eben auch von der politischen Motivation innerhalb dieses Systems ist. Und dafür sind ja die Ämter eigentlich viel zu wichtig, als dass man sie so eingleisig fahren lässt und eben auch so unantastbar gestaltet.
Ja.
Monika, wie geht es dir denn damit? Siehst du ein Problem darin, dass Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen so gut wie nie das rechtliche Know-how haben, um ihre Mitarbeiter bei den Amtsangelegenheiten zu unterstützen? Was sind da deine Erfahrungen aus dem Alltag?
Ja, wie du sagst, das Aufenthaltsrecht ist ein komplexes, sehr komplexes Recht, wo man als kleinerer Unternehmer eigentlich nicht fähig ist, den Arbeitnehmer zu unterstützen adäquat. Und größere Betriebe haben natürlich viel mehr Erfahrungen mit den Ausländerämtern. Und meine Erfahrung ist, dass größere Betriebe eher es schaffen, ihre Leute zu halten, weil man ihnen die weniger gern wegnimmt als kleinen Betrieben. Das ist meine Erfahrung in meiner Funktion als
Koordinatorin. Okay, das klingt aber ziemlich heftig, oder? Sehr, sehr undankbar, gerade für kleine Betriebe. Also was ist für dich dann ein kleiner und großer Betrieb? Reden wir da vom mittelständischen Betrieb und vom Großkonzern, oder?
Nein, wirklich. Also Großkonzerne, mit denen habe ich eigentlich nichts zu tun, sondern kleine Betriebe sind halt 3, 4, 5 Leute zum Beispiel. Ja. Und die trifft es ja eigentlich am allerhärtesten. Also wenn ich seit 3 Jahren einen Mann aus Äthiopien habe, der bei mir arbeitet und gut angelernt ist und plötzlich darf der nicht mehr arbeiten, das ist ein richtiger Schock. Ja. Also bei euch war es ja auch der Wegfall der Rocky eine richtige Lücke gerissen.
Ja, absolut, ja. Wie war denn deine Erfahrung da mit den Ämtern? Weil ich als Chef das Gefühl habe, dass man dem Amt gegenüber immer als Bittsteller auftreten muss. Man muss immer hoffen, dass man Hilfe erfährt, obwohl das Amt per se ja eine Beratungspflicht hat und es eigentlich ja umgekehrt sein sollte.
Also ich denke, ich selber habe das meistens vermieden, mit den Ämtern direkt zu verhandeln, weil es immer noch das Beste ist, wenn der Unternehmer oder die Unternehmerin sich meldet und klar macht, dass sie diesen Menschen braucht. Das Ausländeramt, wie du vorher gesagt hast, die politische Kultur spielt eine sehr große Rolle. Bei uns hatte man auch früher jetzt stärker das Gefühl, dass Flüchtlinge eher gern gesehen werden, wenn sie wieder gehen. Und Ich denke, es gibt in Bayern vom Innenministerium auch innenministerielle Weisungen an die Ausländerämter, die so nicht öffentlich gemacht werden, wo schon bestimmte Hinweise gegeben werden, wie man eben restriktiv mit den Anfragen umgehen soll. Das kann ich jetzt nicht beweisen, aber das vermute ich da.
Okay, Abdulli, wie ist es dir denn in Verbindung mit den Ämtern ergangen? Hast du das Gefühl gehabt, bei Problemen ausreichend unterstützt worden zu sein? Oder wie war bei dir der Kontakt innerhalb deines ganzen Prozesses?
Ja, meine Prozessen, ich habe alles in meinem Heimatland gemacht. Und ich habe eine Hilfe bereit von Monika Sano. Und dann bin ich von München geflogen nach Marokko und dann von Marokko nach Gambia. Und dann ich habe fast, bevor ich Stamin kriege, dauert noch ein bisschen lange. Und dann ich habe zum Beispiel diese 3 bis 4 Monate gedauert, bevor ich die Stamin kriege. Dann ich habe so ein bisschen Arbeit gemacht, das heißt, ich kann auch ein bisschen was selber bezahlen, aber das war nur mit dem Fleischsalaten und das Salaten dauert vielleicht 2 bis 3 Monate, bevor ich fertig bin. Und dann ich habe meinen Beruf hier, dann ich war in Gambia dann.
Also als du wieder zurück musstest, meinst du, oder? Nachdem du quasi den Dachdecker nicht geschafft hast, bist du wieder zurück nach Gambia.
Dann bin ich wieder zurück nach Gambia gegangen.
Und da hat dir Monika geholfen, dass du wieder zurückkommen kannst nach Deutschland.
Kommen kann, weil die hat gesagt, ich soll vielleicht einen Hausbildungsvertrag, sonst ohne Hausbildungsvertrag ist ein bisschen schwierig für mich so zurückkommen.
Ja.
Aber vorher, ich habe auch einen Beruf, ich mag das Beruf. Das Beruf gefällt mir. Ich habe
Dachdeckerberuf.
Ich habe fast 6 Jahre gemacht. Das gefällt mir normalerweise.
6 Jahre lang hast du es gemacht?
Ja, 6 Jahre lang. Und dann ich kann alles normalerweise selbstständig alles arbeiten. Und dann, aber die Stadt hat gesagt, nein, das musst du wieder in freiwillig dein Heimatland gehen und dein Visum abholen. Und dann ich habe auch diese Hausbildung nochmal Vertrag gehabt von Lagerrichter, damit ich kann auch wieder zurückkommen kann.
Und du hast ja 3 Jahre lang eine Ausbildung gemacht. Was hast du die ersten 3 Jahre gemacht? Da wurdest du einfach als Dachdecker eingestellt und hast gearbeitet. Warst du da noch in Duldung oder wie war da dein Werdegang?
Ich habe Duldung gehabt, seit ich bin Big Schulklasse in Kaufbeuren. Mhm. Ich habe seit 2017 ich habe angefangen zum Berufsschule gehen und dann 2019 ich habe Helfer gemacht als Dachdecker und dann das Beruf gefällt mir und dann ich habe gesagt, ich möchte auch einen Beruf machen hier, zum Beispiel Hausbildung. Und dann ich habe Hausbildung gemacht, 3 Jahre, weil die Theorie war ein bisschen schwierig für mich und dann ich konnte nicht schaffen und dann ich habe nochmal 6 Monate Wiederholung gemacht. Ich konnte auch das nicht schaffen.
Du musstest den Theorieteil ja wahrscheinlich auch auf Deutsch schreiben, oder? Und da ist ja wahrscheinlich die Übersetzung per se für dich schon die Prüfung an sich und weniger der Inhalt, nehme ich mal an.
Ja, aber bei uns, unserer Prüfung, darf man nicht Handy dabei haben oder Übersetzung.
Ja, nur in ein Übersetzungsbuch wahrscheinlich, oder?
Nein, auch nicht.
Auch nicht.
Ja, okay. Da musst du alles lesen. Zum Beispiel, wie ich kann schon lesen, aber ich kann nicht alles die Worte verstehen.
Ja.
Das, was du bedeutet das. Und ja, das ist bei mir ein bisschen ein großes Problem.
Also Wörterbuch darf man auch nicht benutzen?
Ein Wörterbuch. Ein Wörterbuch. Beim Prüfung, nein, darfst du nicht.
Das ist tatsächlich wäre eigentlich sinnvoll.
Ja. Also als ich damals meine Berufsausbildung gemacht habe als Koch, das war während der ersten Flüchtlingswelle 2015, da hatten wir auch in der Berufsschule ganz viele Leute sitzen auf einmal. Die durften Wörterbücher damals hernehmen, aber ich habe damals auch mehrmals darauf plädiert, dass man doch vielleicht auch den Leuten das Handy erlaubt oder vielleicht iPads kauft, die eben keinen Internetzugang haben, aber wo irgendwie ein Translator drauf ist oder ganz simpel einfach die Übersetzung auf Englisch mit einem Beamer oder Tageslichtprojektor einfach an die Wand wirft und so. Und all das waren auch Sachen, die waren so fern von jeder Realität für die Leute, die ich da gefragt habe, dass da einfach nichts passiert ist. Aber dass man nicht mal ein Wörterbuch hernehmen darf, ist echt absurd.
Ja, zum Beispiel, wenn die haben vielleicht Handy oder Wörterbuch gesehen bei dir in der Prüfung, vielleicht musst du raus.
Ja,
gehst du raus von der ganzen Klasse, dann darf man nichts machen. Dann.
Okay.
Das ist,
war für deinen Chef die Prüfung wichtig oder hätte er dich weiterarbeiten lassen?
Mein Chef hat gesagt, ich weiß, dass für dich ist, Theorie ist ein bisschen schwierig für dich, aber praktisch kannst du schon. Dann ist bestellt, du kannst bei mir weiterarbeiten. Mein Chef, ich habe kein Problem mit meinem Chef. Ich habe normal gearbeitet und dann. Aber der weiß, dass die Prüfung, das ist ein bisschen schwierig für uns.
Ja.
Aber normale Arbeiten, das geht. Wir können das mit der Praxis schon. Es kommt gut klar mit Praxis dann.
Ja.
Ja.
Ja, das heißt ja, dass dein Arbeitgeber dich gerne weiter beschäftigt hätte und dass nur aufgrund von Statuten oder Prüfungen im Endeffekt Deutschland einen Dachdecker, der wie gesagt ein absoluter Mangelberuf ist, verloren hat.
Ja.
Damit kommen wir gerne auch gleich zum nächsten Teil, und zwar der wirtschaftliche Schaden, der uns als deutscher Staat da auch entsteht. Es gibt ein paar Zahlen dazu. Menschen aus Ländern außerhalb Europas haben seit 2014 laut Agentur für Arbeit für 43% des Beschäftigungszuwachs gesorgt. Und von den 2015 Geflüchteten waren im ersten Jahr nach Ankunft nur 6% beschäftigt, was ja auch zeigt, wie langsam wir da arbeiten, obwohl ja wirklich etliche Menschen gekommen sind. Jetzt 9 Jahre später, 2024, sind es 64%, die in Beschäftigung sind. Und bei den Männern sind es sogar 76%. Das sind 4 Punkte über dem männlichen Bevölkerungsdurchschnitt. Das heißt, die arbeiten mehr als die Deutschen, was zeigt, dass die Menschen halt auch arbeiten möchten. Ich denke, dass Migrantinnen uns viel mehr einen Gefallen tun als wir ihnen, und wir leben das aber eher umgekehrt. Toni, laut IAB braucht Deutschland zwingend einen Nettozuwachs von 400.000 Personen pro Jahr. 2050 ist es dramatisch zurückgegangen auf nur noch 235 Personen und zusätzlich sind 100.000 hochqualifizierte deutsche Fachkräfte abgewandert. Was machen wir falsch und wieso ist nicht mehr politischer Druck dahinter, die Leute schneller in Beschäftigung zu bringen?
Naja, also wir brauchen die 400.000 jährlich, wenn wir den Wohlstand halten wollen. Also man kann als demokratischer Staat sich auch dagegen entscheiden. Das tun wir gerade. Also die Bevölkerung, also ich kann mir entscheiden, will ich Arbeitskräfte importieren oder will ich Arbeitsplätze exportieren? Und wenn ich Arbeitskräfte zu den freien Plätzen importieren möchte, dann muss ich sehr viel mehr Willkommenskultur leben und dann muss ich das aktiv gestalten und so einen Unsinn unterlassen, dass ich die Leute abschiebe, die hier schon arbeiten. Aber wenn ich sage, nein, ich möchte eigentlich, dass weniger kommen und bin bereit, Wohlstand dafür herzugeben, dann kann das ein demokratischer Staat so entscheiden. Das Problem ist, dass wir es nicht so offen diskutieren. Wir führen die Diskussion oder alle Parteien rechts der Mitte, die führen die Debatte so, als würden wir uns, wenn wir uns gegen Migration entscheiden, für mehr Wohlstand entscheiden. Und das ist ja Irrglaube. Also wir reden immer über die Kosten von Migration und stellen überhaupt nicht dagegen, was eigentlich die Einnahmen sind, die wirtschaftlichen. Und das, wenn wir ehrlich diskutieren würden, dann kann man als demokratische Gesellschaft Entscheidungen treffen und sagen, wollen wir den vollen Wohlstand aufrechterhalten oder auch noch wachsen? Dann holen wir aktiv so viele Leute auch rein, dass 400.000 sind im Jahr. Oder je nachdem, was halt ermittelt wird, was gebraucht wird. Oder sage ich, nein, lieber weniger Ausländer und dafür auch weniger Wohlstand. Und dann entscheidet man sich demokratisch dafür. Aber jetzt gerade werden wir getäuscht. Jetzt wird die Bevölkerung getäuscht. Und dann wird gesagt, wollt ihr mehr Ausländer und weniger Wohlstand oder wollt ihr mehr Wohlstand und weniger Ausländer? Und Überraschung, die Leute entscheiden sich für weniger Ausländer und mehr Wohlstand. Aber das ist gelogen. Also das funktioniert wirtschaftlich einfach nicht.
Ja, das ist jetzt die Rechnung Wohlstand versus Kosten. Was man da ja natürlich auch noch mit reinbringen muss, ist ja auch per se der demografische Wandel. Also uns laufen ja auch unsere eigenen Arbeitskräfte quasi davon durch Überalterung.
Ja genau, aber deswegen braucht man ja 400.000 mehr.
Ja.
Also das ist ja, wenn die Bevölkerung gleich bliebe bei uns, wäre die Zahl nicht so hoch.
Okay, also das ist da deiner Meinung nach gleich mit inkludiert. Mhm. Das ist die Rechnung. Monika, du siehst das genauso. Möchtest du da auch noch was zu sagen?
Ja, du sprichst von Wohlstand, Toni, da hast du recht. Und was ich wirklich sehr, sehr unverantwortlich finde, ist, dass die Politiker die Verhältnisse nicht richtig darstellen. Also wenn ich den Herrn Söder sprechen höre im Bierzelt, verspricht er, dass er die Flüchtlinge zurückschicken wird. Ich glaube in einer Rede, ja, wir schicken die Syrer alle zurück und die Afghanen auch, um Stimmen zu gewinnen. Und ich weiß nicht, ob ihm das so gelingt, aber das ist ja eine Lüge. Und ich muss, denke ich, den Leuten hier sagen, und das weiß ja eigentlich jeder, wenn er ins Pflegeheim geht, wer pflegt? 50% Leute, die nicht von hier sind. Wenn man in die Gastwirtschaft geht, gibt es auch viele Auswärtige, die arbeiten. Das werfe ich den Politikern wirklich sehr vor. Und beim Ministerpräsidenten ist es ja so, dass die Wirtschaft von ihm in der Tat auch will, dass die Leute bleiben dürfen. Und dann verspricht er auf einer anderen Veranstaltung, ja, jeder, der arbeitet, darf bleiben, hat er wortwörtlich gesagt. Ja. Und das erzürnt mich jetzt mal Stammtisch, das erzürnt mich wirklich sehr. Und das ist einfach Volksverdummung. Und wir als Wirtschaft, wir stehen da blöd da und können nicht das produzieren oder das bedienen, was wir sollten.
Das ist ja für viele in der Politik, auch für Herrn Söder, die Lösung weniger Asyl, weniger Migration, so wie sie jetzt läuft, und mehr Migration durch Fachkräfte. Das ist ja jetzt so ein bisschen der Kurs oft. Wie ist denn da deine Meinung dazu bezüglich dieser Fachkräfteintegration? Was bedeutet denn überhaupt Fachkraft für uns als Deutsche, die ja in sehr vielen Bereichen Ausbildungen haben mit sehr hohem Niveau und auch oft Ausbildungsberufe, die es in anderen Ländern ja gar nicht gibt? Also wie utopisch ist diese Fachkräfteintegration oder diese Suche nach Fachkräften weg von klassischem Asyl oder Migration?
Ja, das funktioniert zum Teil schon, würde ich behaupten, ist aber halt auch sehr kostenaufwendig. Und die Fachkräfte in vielen Berufen, die kommen ja dann nicht als Fachkraft, sondern dann gibt es das Visum zur Ausbildung. Sprich, in Vietnam gibt es einen Vermittler, der Menschen für viel Geld verspricht, dass es sie nach Deutschland bringt. Und fangen dann hier eine Ausbildung an. Und da kenne ich, was Vietnam angeht, zwei Beispiele. Also in unserem Betrieb Firma Case sind 4 angekommen und waren auf einem ganz guten Deutschniveau und sind jetzt fast fertig mit der Ausbildung als Metzgereifachverkäufer, weil das hier niemand machen will. Aber ich kenne auch andere in der Gastronomie, die auch Leute aus Vietnam bekommen haben, die zwar einen B1-Sprachschein hatten und sich ganz gut hätten unterhalten können müssen, aber da war gar nichts da, da war wirklich gar nichts da. Ja. Und was ich nicht einsehe, ist, wir haben hier Leute, die sind hierher gekommen, die hatten schon Gründe, hierher zu kommen, die Flüchtlinge. Du kommst nicht aus Spaß aus Kanada hierher, aus Flüchtling, sondern in Afghanistan haben wir ja eine große Katastrophe erlebt. Und warum nehme ich nicht diese Leute, beziehungsweise zum Teil werden sie ja sogar ausgebildet in Berufsintegrationsklassen 2-3 Jahre lang, weil sie als Minderjährige gekommen sind. Und dann sagt man, so, jetzt bist du volljährig, jetzt können wir dich abschieben. Afghanistan ist noch nicht ganz so weit, aber ich habe gerade einen Fall, ein junger Mann hat nur eine Ausbildungsduldung für 3 Monate bekommen, 3 Seiten Begründung. Ja, es könnte ja sein, dass die Abschiebehindernisse aufgehoben werden. Da freuen wir uns als Betrieb.
Ja, Abdulli, wie ist es denn bei dir? Du hast gerade schon gesagt, dass Dachdecker dir sehr viel Spaß gemacht hat. Jetzt lernst du Lagerist. Es wirkt auf mich oft, als würde man auch schlummerndes Potenzial bei den Menschen verschenken, weil man die Leute einfach nur Berufe zuteilt, wo hohe Erfolgsaussichten sind, dass man die Ausbildung schafft oder dass man damit vielleicht ein Bleiberecht bekommt. Hättest du gerne was anderes gemacht oder war Dachdecker dein Traumberuf oder bist du da so reingerutscht und hast es lieben gelernt?
Ja, ich möchte vielleicht nochmal andere Beruf lernen. Aber ich habe gesehen, Dachdecker hat mir Spaß gemacht.
Und was würdest du gerne lernen?
Dass zum Beispiel, dass Solaranlage machen. Ich wollte das auch einen Beruf lernen, aber diese Zeit war ein bisschen schwierig für mich, weil das kommt zu mir immer, weil ich Asylant bin. Dann die muss auch immer bei mir einen Brief bekommen. Das manchmal bei mir, deswegen ich konnte auch in der Schule auch konzentrieren, weil bei mir kommt immer Brief. Da musst du dieses Land verlassen, musst du das und das machen. Wenn du hast das und diese gemacht, dann diese und das passiert bei dir. Das war auch, ich habe auch, hatte auch ein bisschen Angst gehabt und dann.
Ja, das ist ja auch ein großes Thema, dass diese ganze Bürokratie-Dschungel, der sogar für mich als Unternehmer, der sich mit Bürokratie seit Jahren auseinandersetzen muss, weil ich selbstständig bin, selbst für mich ist es ein Wahnsinn, ein Dschungel, da durchzublicken. Und dass man das den Leuten, die eh schon sehr viel mehr leisten müssen als der Rest der Gesellschaft, weil sie die Sprache lernen müssen, die Kultur lernen müssen, einen neuen Beruf erlernen müssen und so weiter, dass man den Leuten das nicht erleichtert oder ihnen hilft. Also wenn du jetzt nicht die Monika hättest, die das ja im Prinzip auch in ihrer Freizeit freiwillig macht und dich unterstützt, ehrenamtlich im Endeffekt, dann wäre es fast nicht zu schaffen, das alles zu bewältigen.
Alleine schaffst du das nicht zum Zurückkommen.
Ja.
Weil das ist auch viel mit dem Papier zu machen und E-Mails. Bei mir zum Beispiel, meine Heimatland, wir können das E-Mail nicht. Ich habe von Monikas Frau Sano hat mir gesagt, wie man kann das, zum Beispiel, wenn du bekommst ein E-Mail, wie kannst du das antworten? Ich konnte, mein Heimatland, wir erkennen sowas das nicht.
Ja.
Ich habe vorher alles gelernt, bevor ich nach meinem Heimatland gegangen bin. Weil bei mir dauert 3 Tage, denn die haben gesagt, musst du fliegen, sonst deine Visumverfahren, wir müssen das ablehnen. Und deswegen am 31. Ich bin auch in meine Heimatland geflogen.
Gut, dann kommen wir zu unserem ersten Einspieler der heutigen Podcast-Folge und ab.
Das Stammtischschmatz.
Das hätte es bei uns früher nicht gegeben.
Das hätte man ja wohl noch sagen dürfen.
Das haben wir schon immer so gemacht.
Die Jungen hängen alle gerade nur noch am Handy.
Gehen dann. Wo kommen da hin?
Das kommt davon mit einer Work-Life-Balance.
Arbeiten! Früher hat da keiner mehr.
Red wird voll, wenn ein Tag lang ist.
Da kann ja jeder kommen.
Das hat mir damals auch nicht geschadet.
Wenn du hinlangst, ist wie wenn zwei loslassen.
Genau, das Gerede kennen wir, glaube ich, alle gut genug. Gerade im Wirtshaus, oftmals aber leider auch irgendwie im Familienkreis. Zu diesem Thema. Toni, welche Veränderungen hast du in den letzten Jahren in deinem Metier am meisten schätzen gelernt und welche sind schon lange überfällig?
Schätzen gelernt, also mir erst Stammtischparolen und dann fragst du mich, was ich schätzen gelernt habe.
weil oft so auf Veränderungen geschimpft wird, deswegen diese Parolen, weil man irgendwie gefühlt vor Veränderungen immer so Angst hat.
Also ich glaube, das, was uns am meisten natürlich betrifft, sind die existenziellen Fragen. Zum Beispiel, ob wir noch Lebensgrundlage haben werden oder meine Kinder. Und da bewegt sich sehr viel Positives auch. Man hört ganz oft das Negative. Ach, Katharina Reiche ist eine Katastrophe und Söder und so weiter. Aber es passiert ja sehr viel bei den Erfindungen, bei der Fortentwicklung der Technik. Wir haben die Technik, wir haben das Wissen und die Leute machen mit. Es werden wahnsinnig viele Photovoltaikanlagen gebaut, Windkraft gebaut, Netze ausgebaut, Speicher werden errichtet und es läuft ja in die richtige Richtung und weltweit auch. Also da sind wir eher, werden wir da eher ein bisschen abgehängt, als dass wir da an der Spitze dabei sind. Aber es geht in die richtige Richtung und dieses Gefühl, wir können es schaffen, das ist gut. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist, vielleicht ist das der Grund, aber ich glaube, diese Rückzugsgefechte, die wir jetzt, also das, was wir jetzt erleben, sind, glaube ich, Rückzugsgefechte. Und ja, genau. Das ist, glaube ich, ganz positiv. Wir waren früher die Spinner, weil wir Photovoltaik wollten und das klappt ja alles nicht und das geht nicht. Und sobald es Atomkraftwerke abschaltet, geht es Licht aus. Das war völlige Überzeugung. Jetzt sind sie schon seit einiger Zeit abgeschaltet und die Lichter sind nicht ausgegangen. Und Kohle schaltet man auch noch ab. Und
das macht doch Mut. Und was ist schon lange überfällig? Was ist was, wo du dir denkst, warum ist das noch nicht so? Das müsste schon so sein.
Also überfällig ist, dass man Bürger ernster nimmt und dass man es nicht so für dumm verkauft, wie wir vorher schon geredet haben. Jetzt machen wir es strenger für Gefährder, ja, gar kein Problem, bin ich voll dabei. Es sind halt lauter Vorschläge, die das Land nicht sicherer machen. Ja. Also, aber damit man was gesagt hat. Und dann vertrauen die Leute vielleicht nochmal drauf und merken, hoppla, das hat nicht funktioniert. Und dann ist Vertrauen weg. Und wir müssen einfach mehr erklären, wenn es kompliziert ist. Wir müssen es lernen, mit einfacher Sprache Komplexes zu erklären und wir müssen auch aushalten, dass wir mal einen Widerspruch kriegen und was sagen, was nicht so angenehm ist. Und dann das auch ausdiskutieren und aushalten. Und weniger, das erkläre ich dir leider so, damit sie zufrieden sind. Und dann passt es schon. Und dann kriegen wir das schon hin mit den Umfragen und was weiß ich. Das ist so Methode Söder, das muss aufhören.
Ja. Da haben wir natürlich auch ein Riesenproblem, weil die Glaubwürdigkeit, gerade wenn es um Fakten geht, ja heutzutage sehr schwierig geworden ist. Die meisten Leute glauben ja nichts mehr.
Oder? Und erst recht deswegen müssen wir es jetzt anders machen.
Okay, Monika, wie sieht es bei dir aus? Was hast du sehr schätzen gelernt? Also welche Veränderungen der letzten Jahre und was ist schon lange überfällig?
Allgemein oder in der Migrations...
In deinem Metier, wenn dir dazu jetzt gerade nichts einfällt, dann kannst du es natürlich auch allgemeingesellschaftlich formulieren.
Ja, ich habe vorher schon überlegt, was sich verbessert hat und dann ist mir doch eingefallen, es gibt ja die zentralen Ausländerbehörden, die von Seehofer vor, wie viele Jahre ist das jetzt her, 12 Jahre eingeführt wurden, um die Rückführung der Flüchtlinge systematischer und einheitlicher zu gestalten. Die sind heute noch gar nicht Thema gewesen, weil wenn ein Flüchtling abgelehnt ist und nicht beim Haus Ausländeramt Ausbildungsgenehmigung oder Arbeitsgenehmigung bekommen hat, dann rutscht er automatisch zur zentralen Ausländerbehörde auf, was nicht unbedingt ein Vorteil ist. Aber die haben sich in den letzten Jahren, finde ich, professionalisiert. Also da, die arbeiten professioneller und die haben natürlich auch die Vorgaben. Aber ich habe den Eindruck, man kann mit denen teilweise konkreter und professioneller reden. Und die müssen natürlich diese Rückführungen oder diese freiwilligen Ausreisen auch begleiten und machen das zum Teil. Also ich habe jetzt meistens mit der ZAB Schwaben zu tun, nicht Oberbayern, machen das, finde ich, besser als vor ein paar Jahren im Rahmen des Möglichen.
Vielleicht, weil sie halt auch zentralisiert sind, oder? Weil ja das Ausländeramt in Passau zum Beispiel, kreisfreie Stadt, ist halt der Chef der Bürgermeister.
Ja, ja.
Und dementsprechend ist man ja auch immer ein bisschen auf dem seine Arbeit angewiesen oder dem seine politische Gesinnung. Und die ZAB wird ja dann doch von wem angewiesen? Von der bayerischen Regierung wahrscheinlich, oder? Oder wer ist da der Chef der ZABs?
Das Innenministerium. Das
Innenministerium, ja. Okay. Und was ist lange überfällig?
Was ist lange überfällig? Ja, ich schließe mich dem Toni Schuberl an und ein Bleibe. Also es gibt ja, es wird immer gesagt, ja, aber er ist nicht anerkannt worden als Flüchtling und deshalb ist es vom Gesetz her vorgesehen, dass er das Land verlässt. Es gibt ja schon einige Regelungen, um Leute, die sich integriert haben, durch Arbeit oder durch Familien, durch Familiengründung, die hier zu behalten. Und es gab den Chancenaufenthaltsrecht, wo auch noch mal ein guter Schritt unternommen wurde, dass Leute, die schon länger da sind, in den regulären Aufenthalt rutschen.
Was jetzt auch von der Merz-Regierung abgeschafft wurde, wieder im Dezember im letzten.
Ja, genau. Und das müsste wirklich, es sollte ein Bleiberecht durch Arbeit geben, ist meine Forderung, weil es widerspricht jedem Sinn. Jeder, der nach Sinn und Zweck fragt, denkt, dass Menschen, die arbeiten, was Gutes tun und es auch weiter tun sollten. Auch Deutsche finden, auch die an sich Flüchtlinge nicht mögen, weil sie halt denken, dass die meisten nicht arbeiten, was ja so gar nicht stimmt, sondern viele dürfen nicht arbeiten, sagen zu mir meistens, ja klar, der ist Bäcker, der bäckt unsere Semmeln, wir wollen, dass der da bleibt. Und ich denke, ein Bleiberecht durch Arbeit wäre nicht so kompliziert in der Ausführung, sondern wer arbeitet, wer einen Arbeitsvertrag hat oder einen Ausbildungsvertrag, bleibt da und Punkt. Und dann gibt es auch nicht mehr diese Existenzängste. Wir haben ja psychische Folgekosten von dieser Politik, die sind unglaublich. Also die Menschen, viele Menschen leben ja in Angst und sorgen sich um ihre Familie im Heimatland und dadurch können sie natürlich weniger gut lernen und weniger gut arbeiten.
Ja, Abdulli, wie ist bei dir? Was würdest du dir wünschen, was anders laufen würde oder gelaufen wäre? Und was regt dich auf?
Ja, für uns alles ist nicht einfach, weil ich habe schon mal das gelebt. Ich arbeite, ich mag alles, aber trotzdem, ich habe Angst, in meiner Zimmer zu schlafen. Weil ich habe Angst. Warum habe ich Angst? Weil meine Asyl und dann ist Arbeit. Und dann, ich kann jederzeit zu mir kommen und dann die kann mich accessible machen. Und deswegen manchmal, ich schlafe nicht in meiner Zimmer, ich schlafe woanders. Am Morgen früh, ich gehe so wieder arbeiten.
Du hast dann wirklich nicht bei dir zu Hause geschlafen aus Angst, sondern
ja,
woanders?
Ich habe woanders geschlafen und dann ich gehe zur Arbeit und dann von Arbeit ich komme zu Hause am Abend oder danach ich muss schauen, wo kann ich schlafen, damit ich kann wieder zur Arbeit gehen. Ich habe schon lange ein Jahr gemacht. Seit 2019 bin ich 17 nach Deutschland gekommen und 19, die haben gesagt, jetzt musst du selbstständig muss arbeiten gehen, du kriegst kein Geld von uns seit 2019. Und das habe ich gemacht. Ich habe selber gearbeitet und dann ich habe selber gelebt. Und dann diese Situation, warum auch alles, ich bin mit dem Visum einreisen auch, weil ich habe Probleme gehabt wegen meiner Zimmer auch, diese Alarm. Weil ich habe auch Bettpflanzen in meinem Zimmer gehabt und dann ich habe Spray benutzt zweimal, dann die Alarm ist regiert. Ausgelöst. Ja, ausgelöst, ja. Ausgelöst selber. Und ein Kollege hat mich angerufen, wo bist du? Ich habe gesagt, ich gehe zur Arbeit. Der hat gesagt, ja, Polizei ist da und dann Feuerwehr, du musst zu Hause kommen. Und dann ich bin zu Hause gekommen, dann habe ich zwei Wochen danach dieses Problem, dann ich habe einen Brief bekommen von der Polizei. Die haben gesagt, ja, musst du im Gericht, musst du das und das. Dann offensichtlich, wir haben abgelehnt, dann musst du auch Strafe, ich habe Strafe gekriegt, 1.900 wegen nur das. Dann, ich glaube, die haben gesagt, ich kriege keine Aufenthalte mehr, ich muss mein Heimatland einreisen, damit ich kann auch wieder zurückkommen.
Okay. Ja, vielleicht zur Erklärung, das war ein Faktor, der dazu geführt hat, dass er in der Tat nicht weiter bleiben konnte, weil er hat aufgrund dieses Sprühen mit einem Spray, um die Bettwanzen zu töten, da hat er halt den Alarm ausgelöst, hat er 60 Tagessätze bekommen und das waren 10 zu viel. Wenn er also 10 weniger gehabt hätte, dann hätte es noch einen Integrationsparagraphen gegeben. Aber das hat dazu geführt, dass wortwörtlich in dem Brief vom Ausländeramt Ostallgäu stand, der Staat Deutschland hat ein Interesse daran, dass Abdulli Saidi das Land verlässt, aufgrund dieser Strafe.
Weil er straftätig ist.
Ja. Also Straftäter wird man als Migrant sehr, sehr schnell. Und man wird halt, beziehungsweise, also es werden alle Straftäter genannt, aber wenn man hinschaut, gibt es da halt welche, die haben 50 Tagessätze oder...
Ich habe auch nie hier Strafe gekriegt, zum Beispiel Schwarz fahren mit dem Bahn oder ich habe mit jemandem Streit gehabt oder... Ich habe mit zum Beispiel jemand gebleitet oder sowas. Ich habe nur gearbeitet und dann Schule gehen. Das habe ich nur gemacht. Ja. Weil ich wollte auch in Deutschland bleiben. Deswegen.
Das ist eines der Probleme, dass man in der Debatte, wenn man von Straftätern redet, dann sind das die Mörder und die Vergewaltiger. Und die wollen wir ja alle nicht da haben. In der Realität schieben wir Straftäter ab, die eben irgendwie irgendeinen Unsinn gemacht haben oder einen Fehler gemacht haben oder irgendwas, irgendeine Kleinigkeit gemacht haben. Und dann sind es Straftäter. Wir haben das im Ausschuss, habe ich das mal gefragt, das Innenministerium, wer gilt denn in der Hinsicht als Straftäter? Naja, jemand, der Straftat gemacht hat. Da habe ich gesagt, reicht dafür für dieses Kriterium schon Schwarzfahren? Da haben die geantwortet, ja, das reicht. Schwarzfahren ist eine Straftat. Wer schwarz fährt und dafür verurteilt wird, ist ein Straftäter. Dann habe ich gesagt, und wie lange ist mir das? Dann haben sie gesagt, da gibt es keine Obergrenze. Also rein theoretisch, ganz so wird es nicht gehandhabt, aber rein theoretisch kann ich das zuspitzen und sagen, sobald ich einmal schwarz gefahren bin, bin ich ein Leben lang Straftäter nach dieser Kategorie. Es gibt da kein Streichen, es gibt keine Bagatellgrenze und Ähnliches. Ich bin dann Straftäter.
Und wie ist das vor dem deutschen Recht zu verantworten?
Das ist insofern zu verantworten, weil es ja nicht echt eine juristische Kategorie ist. Dass ich sage, der Nichtstraftäter, der ausreisen müsste, kann bleiben und der andere muss gehen oder sowas, sondern das ist mehr so ein bisschen Gutsherrenart. Da sagt man dann im Ermessen, ja, da haben wir ein bisschen ein höheres Interesse, dass er geht. Und in der politischen Debatte kann man dann sagen, er war Straftäter.
Das bringt mir eigentlich schon wunderbar zum nächsten Thema, das Thema Straftäter, und zwar zu einem, was mir recht am Herzen liegt, und zwar der Nützlichkeitsrassismus. Wir haben ja aufgrund unserer Öffentlichkeitsarbeit auf Instagram etc. ja auch sehr viel Hass erfahren, sowohl in Instagram-Kommentaren als auch in Google-Bewertungen und so weiter. Und da nenne ich jetzt mal kurz ein paar Beispiele. Eine Ein-Sterne-Bewertung, da wo drin stand, leider zu links. Das war alles. Ein Passauer Stadtrat hat sich während der Demonstration, die wir vor der Stadtratssitzung abgehalten haben, hat uns einfach als lächerliche Berufsdemonstranten abgetan, obwohl sehr viele verschiedene Vereinigungen, wie auch die Seebrücke etc. da waren. Dann war ein Kommentar, so etwas würde mit der AfD nie passieren, sie schiebt gut integrierte Menschen nicht ab, was man relativ oft liest, solche Kommentare. Und dann eben dieser Klassiker, Messerstecher dürfen bleiben und Menschen, die arbeiten, schieben wir ab, was eigentlich immer in allen Kommentaren auch auf Instagram diese zwei Seiten sind. Diese Kommentare zeigen mir, wie alltäglich Rassismus eigentlich ist und erschreckt mich auch, wie sicher sich die Leute mit solchen Aussagen fühlen, dass sie die tatsächlich mit Klarname auf Google oder in Instagram halt schreiben. Und gerade wenn man das Thema guter und schlechter Ausländer, was da ja immer aufgemacht wird, anspricht, führt es oft dazu, dass man schnell in eine extrem linke Schublade gesteckt wird, wenn man dort in Diskurs tritt. Hier lässt sich dem politischen Mantra, wir arbeiten, darf bleiben, wie es ja auch du sagst, Monika, das ethische Argument entgegensetzen. Wenn der Mensch vom Zweck an sich zum bloßen Mittel zum Zweck wird, verletzt diese reine Nützlichkeitsbetrachtung die Würde des Menschen. Und die Genfer Konvention kennt ja auch keinen Leistungsnachweis. Toni, die Frage ist, wieso vertrauen wir nicht wie bei der Restbevölkerung auf unser Rechtssystem? Du hast das gerade schon ein bisschen erklärt. Wenn Migrantinnen eben Mist bauen, wie du auch selber gerade gesagt hast, und drohen als Strafe immer mit der Abschiebung, ist ein Fehltritt einer Person, die zum Beispiel ein Trauma erlitten hat und jahrelang nicht arbeiten darf und keine Selbstbestimmung finden kann, nicht prinzipiell auch milder zu bewerten? Und was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn wir immer mit Höchststrafe Abschiebung drohen, wenn wir nur nach Leistung messen? Also was ist dann zum Beispiel mit Alkoholikern, Hartz-IV-Empfängern oder Behinderten? Also was sagt das über uns als Gesellschaft aus, wenn die höchste Strafe die Abschiebung ist?
Also erst einmal grundsätzlich, wir diskutieren wir das. Es hat eine Debatte gegeben zu meiner Aussage, zu der ich immer noch stehe. Wir schieben die Falschen ab. Bin ja angegriffen worden, dass ich rechte oder rassistische Positionen hätte. Wenn wir mir darüber reden, dass abgeschoben, ob jemand abgeschoben werden soll oder nicht, dann reden wir eigentlich nicht von Flüchtlingen. Also wer anerkannter Flüchtling ist, hat ein Bleiberecht. Wer echt nachweisen kann, da kann man diskutieren, ob die Regeln, wie man es nachweist und wann man es nachweist und so weiter, ob die richtig oder falsch sind, ob man da nicht noch bessern kann. Aber wenn jemand anerkannter Flüchtling ist, dann wird er auch nicht abgeschoben, wenn er nicht arbeitet. Und dann wird er auch nicht wegen irgendwelchen Bagatelldelikten oder sowas abgeschoben. Also wir reden über die Abgelehnten, diejenigen, die nach unserem geltenden Recht keine Flüchtlinge sind. Und da hat der Staat an sich schon das Recht, sich zu überlegen, auch durch demokratische Prozesse entstandene Rechtslage sagt, du musst gehen. Und dann darf er als Staat schon sagen, aber habe ich nicht ein eigenes Interesse, dass du bleibst? Wo ich quasi sage, und da kann ich die Nützlichkeit mit reinbringen. Ich kann die Nützlichkeit nicht mit reinbringen bei Flüchtlingen. Wenn jemand vor Krieg flieht oder vor persönlicher, politischer Verfolgung, dann kann ich nicht sagen, ich will dich nicht da haben, weil du nützt mir nichts oder sowas. Das geht nicht. Der hat ein Recht zu bleiben. Aber derjenige, der eigentlich gehen müsste, da kann der Staat schon nochmal draufschauen und sagen, ja, aber eigentlich, ich schiebe dich jetzt ab, rein rechtlich zurecht, und drüben werbe ich um Fachkräfte und finde keine, weil keiner kommen will. Warum bleibst du nicht da? Und die abzuschieben ist unlogisch, ist schädlich für unser Land. Und das ist, wenn man sagt, wir schieben die Falschen ab.
Mhm. Dann beziehst du dich aber auch auf diese Flüchtlingsthematik, wo ja dann für die Menschen ja immer auch die Frage ist, wird es von Deutschland das Herkunftsland als sicheres Herkunftsland oder nicht beurteilt? Ja. Was sich ja auch innerhalb eines Asylantrages, der ja oft Jahre dauert, ja auch ändern kann. Siehe jetzt zum Beispiel in Syrien, wo die Lage deutlich besser geworden ist. Und auch jetzt bei der Ruki zum Beispiel, wo Sierra Leone immer mal wieder sicheres Herkunftsland ist und dann nicht. Wo ich jetzt durch meine Erfahrung mit ihr, wo sie dort vor Ort ist.
Ist es festgelegt als sicheres Herkunftsland?
Glaube nicht. Nee. Aber es wird immer diskutiert und es kann sich verändern. Und ich stelle mir halt auch die Frage, ist es in Ihrem Fall auch so wichtig, das als sicheres oder nicht sicheres Herkunftsland zu betiteln in einem Land, wo ganz klar ist, dass sie als Frau keine Chancen hat, wo sie sich Themen wie der Beschneidung stellen muss, weil es gesellschaftlich so integriert und verankert ist, wo sie sich jetzt aktuell, nachdem sie abgeschoben wurde, verstecken muss, weil dort Banden auf Zurückreisende lauern, weil sie europäisches Geld vermuten, wo den ganzen Tag Mord und Totschlag passiert und vieles andere Schlimme. Das ist ja auch eine Sache, die wir den Menschen aufhalsen, obwohl wir sie eigentlich, wenn sie dann bei uns sind, anders behandeln sollten, also anders empfangen sollten, gerade wenn sie bei uns angekommen sind. Das macht ja auch irgendwie juristisch oder auch demokratisch irgendwie keinen Sinn, die Leute dann, nachdem sie hier jahrelang sich ein Leben aufgebaut haben, wie bei der RUG jetzt auch 10 Jahre lang, dann wieder zurückzuschicken, gerade wenn Unternehmer wie ich auch sagen, ich brauche sie.
Es ist völliger Schwachsinn. Das ist politisch, das ist ökonomisch, das ist menschlich völliger Unsinn. Also wir haben einige Fälle gehabt. Wir haben einmal einen Afghanen aus Passau wieder aus der Abschiebehaft geholt mit Demos und mit Petitionen und allem Möglichen. Der ist Monate schon in Abschiebehaft gewesen und kurz vor seinem Flug haben wir es geschafft, dass er dann freigelassen worden ist. Und er ist immer noch da. Das ist schon Jahre her. Das war kurz vor Corona. Und das ist ein völliger Irrsinn, die abzuschieben. Also das.
Monika.
Entschuldige. Aber das ist halt einfach dieses wir machen eine Symbolpolitik. Die bayerische Staatsregierung, die Bundesregierung, die macht Symbolpolitik dauernd, weil sie meint, dann sind die Leute zufrieden. Aber die sind gar nicht zufrieden. Also ich glaube auch, dass selbst unter AfD-Anhängern, man muss ein bisschen die Mandatsträger und die Wähler unterscheiden. Wer Mandatsträger in dieser Partei ist, ist rechtsextrem. Aber bei den Wählern nicht jeder. Und wenn man, ich weiß nicht, wenn man da Umfrage machen darf, ob man wie bei Ruki jemand, der arbeitet, gut integriert ist und schon lange da ist, ob man die abschieben soll. Ich glaube, da selbst die Mehrheit der AfD-Wähler Nein sagen.
Ja, absolut. Also das ist auch das, was wir online erleben. Aber sie sagen halt auch, mit der AfD wäre es nicht passiert.
Also es ist Quatsch. Die AfD will Millionen vertreiben.
Monika, wie siehst du das? Du hast ja jeden Tag mit Schicksalen zu tun und hängst ja auch an der Bürokratie und hast eben auch den Slogan Bleiben durch Arbeit vorher genannt, mit dem ihr euch kleidet. Wie stehst du zu dieser Hierarchisierung von Migrantinnen, dieser guter und schlechter Ausländer?
Ja, ich schließe mich erstmal dem Toni Schuberl an, weil es ist so, dass die im Asylverfahren erfolgreich sind, bleiben dürfen. Da muss man natürlich zusagen, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dem Bundesinnenministerium unterstellt ist. Und das Bundesinnenministerium gibt Vorgaben. Die Afghanen sind, 2021 war der Putsch der Taliban. Das sind in den 2 Folgejahren sind sehr viele Afghaninnen und Afghaninnen werden sowieso anerkannt, Afghanen anerkannt worden. Heute ist es, glaube ich, höchstens noch ein Drittel der Afghanen, die anerkannt werden. Sprich, ob du die Flüchtlingseigenschaft erhältst oder zumindest einen Abschiebeschutz, ist stark vom politischen Interesse abhängig. Sollte es eigentlich nicht sein.
Ja.
Das ist ein Grund, wieso ich, sag mal, Bleiberecht auch für die nicht arbeiten, fordern würde. Aber ich finde schon, wer hier eben nicht den Schutz bekommen hat, den Flüchtlingsschutz, sollte sich beweisen. Und es gibt halt auch Leute, die fragen, warum soll ich arbeiten, wenn ich doch eine Grundsicherung bekomme. Das bekommen ja die normalen Flüchtlinge nicht, nur bestimmte Kategorien bekommen die Grundsicherung. Also ich bleibe bei meinem Bleiberecht durch Arbeit und finde es extrem wichtig, dass Menschen nicht so für ihre Leistung ja, enttäuscht werden und auch wir Kollegen von Menschen, die arbeiten und wir Betriebe, dass wir da eine vernünftige Lösung finden. Und ich kann nicht ganz verstehen, wieso CSU und Freie Wähler sich da so sperren, weil ich glaube, das kostet sie Punkte.
Mhm. Abdulli, wie siehst du das? Hast du das Gefühl, dass wir als Deutsche ein bisschen den Bezug zur Realität oder zur Menschlichkeit verloren haben, indem wir sagen, nur wer arbeitet darf bleiben? Oder findest du das okay, dass man nur bleiben darf, wenn man arbeitet?
Ja, wenn man arbeitet, dann darfst du ja bleiben. Das, ja, das, die haben Realität. Aber für mich, wie ich finde, es ist, wenn man arbeitet, dann darfst du ja bleiben.
Ja, also du siehst das auch so, du findest das fair.
Ja, für mich, ich finde, das ist fair.
Okay.
Ja.
Was auf jeden Fall absolut unfair meiner Meinung nach ist, ist diese Bagatelldelikte und diese Strafsätze, die man da kriegt. Ich würde gerne mal irgendwie 43 bayerische Jugendliche in Heim sperren und ihnen keine Aussicht auf Arbeit geben oder Chancen auf faire Bildung oder Möglichkeit zur Selbstbestimmung und dann mal gucken, was da für Schmarrn rauskommt.
Das ist ein Punkt, welcher der Kriminalitätsstatistik und dass man mir in Gefängnisse ungefähr 50% Ausländer haben in Bayern. Und wenn man die Kriterien, das ist eine ständige Debatte mit der AfD, wenn man die Kriterien anlegt, deutscher Ausländer und dann die Kriminalitätszahlen anschaut, dann haben wir überproportional viele Ausländer, die Kriminalität, also die Straftaten begehen im Vergleich zu den Deutschen. Nur ist halt Ausländer oder Deutschsein, also das Deutschsein ist ja kein Kriterium, ob ich straffällig werde oder nicht. Wenn ich das nehme, was die Kriminologie als Faktoren sieht, nämlich zum Beispiel das Alter. Junge Leute sind eher straffällig als ältere Leute. Das Geschlecht, Männer, sind eher straffällig als Frauen, deutlich. Und wenn ich dann vielleicht nur den finanziellen Hintergrund anschaue, die prekären Situationen oder sowas. Also wenn ich quasi einen jungen deutschen Mann aus prekären Verhältnissen vergleiche mit einem jungen ausländischen Mann aus prekären Verhältnissen, sind die Zahlen völlig identisch. Also es nivelliert sich völlig. Ich habe aber eine andere Gruppe. Wir haben eine vergreiste, reiche Bevölkerung in Deutschland und wir haben viele junge Männer bei Flüchtlingen aus prekären Verhältnissen. Und die zwei Gruppen vergleiche ich und dann sage ich auf einmal, das Deutschsein ist das entscheidende Kriterium, dass man nicht straffällig wird. Dabei geht es darum, dass wir so viele Alte da haben und dass wir wohlhabend sind. Es hat überhaupt nichts mit der Nationalität zu tun. Und, aber die Zahlen sind natürlich, die verleiten halt zu diesen Schlüssen.
Klar, es sind im Endeffekt erstmal nur Zahlen und man braucht, wie du jetzt gerade geliefert hast, den Hintergrund dazu, um zu verstehen, was sie eigentlich aussagen. Aber die Zeit nimmt sich heutzutage oft keiner mehr, gerade in hitzigen Diskussionen. Okay, damit würden wir schon tatsächlich Richtung Ende des Podcastes kommen und zum letzten Einspieler.
So, Herrschaften, letzte Runde. Haben Sie noch einen Wunsch?
Damit gehen wir Richtung Finale und gebe die Frage einfach weiter. Toni, was würdest du dir für die Zukunft wünschen?
Das ist ein bisschen weit. Aber es gibt so viele Wünsche. Ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft wieder diskutieren lernen. Dass ich mich als Grüner der Debatte stelle, was sind die negativen Auswirkungen von Migration und dass sich die AfD-Anhänger der Debatte stellen, was sind die positiven Auswirkungen, dass wir uns wieder hinsetzen können und das diskutieren können. Wir können ja teilweise als Grüne und CSUler schon nicht mehr über das Thema reden. Das Thema ist so vergiftet, dass keiner mehr das zulässt, irgendwo wegzugehen aus seiner Position. Es ist jeder in dieser Verteidigungsposition und hat Angst, wenn er da was zugibt, dass es sofort missbraucht wird, aus dem Kontext gerissen wird oder so. Da müssen wir lockerer werden, da müssen wir offener werden. Und das würde ich mir wünschen. Diskutieren wir doch einmal als Gesellschaft ganz offen und frei über Migration. Und vielleicht kommen wir zum Schluss, wo wir was Sinnvolles als Mehrheit rausfinden.
Finde ich sehr gut. Ist auch einer meiner Wünsche und auch ein Grund und Antrieb gewesen für dieses Format. Monika, was wäre dein Wunsch?
Jetzt habe ich doch zwei. Einmal, okay. Oder ich muss erwähnen, dass ihr habt ja noch andere Leute eingeladen aus der CSU-Partei, ich glaube von den Freien Wählern und von der DEHOGA, der Deutschen Gesellschaft für Gastwirtschaft und Hotellerie, ja. Oder? Und das würde ich mir schon wünschen, dass die Interessen der Gastwirte verteidigen sollten, sich hier auch der Diskussion stellen, das ist ja doch ein relativ freundliches Format, finde ich, und halt auch die Politiker, das braucht man, dass man miteinander reden. Und zum Zweiten würde ich auch wirklich mir wünschen, dass alle Betriebe, die ihre Arbeitskräfte behalten wollen, das auch deutlich artikulieren und nicht Angst haben, dass sie als links gelten oder sonst was, sondern wirklich zu ihren Interessen stehen und damit den Leuten, ihren Arbeitnehmern den Rücken stärken.
Gehe ich zu 100% mit, ja. Abdulli, hast du einen Wunsch?
Ja, ich möchte sagen, dass zum Beispiel Asylantenleute wie uns, die kann auch zum Beispiel freigeben, damit die kann auch arbeiten, die kann auch alles auch ein bisschen was machen dann. Und ich wünsche den Leuten auch eine alles Gute und dann, ja.
Ich habe es nicht ganz verstanden, jetzt kannst du es nochmal sagen oder habt ihr verstanden?
Ich möchte sagen, vielleicht die Leute hier, die sind Flüchtlinge, zum Beispiel wie ich und ja. Andere Kollegen oder andere Leute, die können auch Arbeit geben, damit die kann auch hier arbeiten, die kann auch ein bisschen was so machen für die
Familie. Dass die Leute schneller die Möglichkeit zum Arbeiten bekommen sollten.
Ja. Ja.
Okay, ja, absolut. Ja, mein Wunsch dazu, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Großteil der Integrationsarbeit tatsächlich aus dem ehrenamtlichen Bereich oder eben aus unternehmerischen Tätigkeiten hervorgeht. Bereiche eben auch wie die Gastro, oder wir haben vorher die Pflege angesprochen. In der Gastro sind es tatsächlich 60% Migrationsanteil. Und die Gastro ist eben auch ein Bereich, der extrem niederschwellig ist für Menschen mit Migrationshintergrund, weil man oft halt nicht unbedingt perfektes Deutsch sprechen muss, um sich gleich zu verständigen und auch, wenn man gut anpackt, natürlich auch ein hohes Maß der Wertschätzung sofort bekommt und sich sofort als Teil eines Teams, oft auch einer Familie, eben fühlt. Und das natürlich ein super toller Einstieg für viele Leute ist. Ich würde mir da eben wünschen, dass Unternehmerinnen auch mehr Einfluss haben auf Abschiebeverfahren, mehr gehört werden, wie du auch sagst, Monika, und auch die ehrenamtlichen Integrationshelferinnen nicht als nervig abgetan werden, sondern mit den Ämtern auch an einen Tisch sitzen. In Passau hatten wir zum Beispiel einen Lenkungsausschuss, wo eben die IntegrationshelferInnen mit den Politikern, mit dem Ausländeramt etc. immer an einem Tisch saßen, was aber leider von unserem ehemaligen Bürgermeister dann auch wieder eingestampft wurde. Da würde ich mir einfach wünschen, wenn die Arbeit der Leute deutlich mehr honoriert wird und gehört wird. Genau, ansonsten danke ich euch ganz, ganz stark für eure Zeit und für das nette Gespräch und die gute Diskussion. Und freue ich mich, dass die erste Folge einen so guten Verlauf genommen hat.
Vielen Dank. Ich sage danke.
Danke.
Wir sagen auch danke.
Das war Stammtisch mit Beppo Guanciale. Schön, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir die Runde gefallen hat, erzähl es gerne weiter. Lass uns eine Bewertung da und folge rein, um nichts mehr zu verpassen. Du findest uns überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch vor Ort in Passau im Goldenen Schiff. Auf ein gutes Schweiners und ein Kellerbier aus dem tiefgekühlten Steinkrug. Bis bald. Servus.